Jesus, danke von ganzem Herzen, dass du da bist. Danke, dass wir uns das nicht einreden. Danke, dass wir das nicht spüren müssen, sondern dass wir es ganz tief im Herzen wissen dürfen, weil wir glauben, dass du zuverlässig bist, weil wir unendlich viele Gründe haben, an dich zu glauben. Und du hast gesagt, dass du da bist. Jesus, sei uns wirklich nah. Sei nicht nur da, sondern sei uns nah. Und Jesus, am Ende hängt es ganz stark an uns, inwiefern wir unsere Herzen öffnen, inwiefern wir uns ja aufmachen und bereit sind, deinen Willen zu umarmen, bereit sind, deine Gegenwart, deine Nähe, deinen Segen ja anzunehmen. Danke, dass dein Herz so sehr für uns ist. Danke, dass du so gerne uns segnen möchtest, auch heute Morgen. Amen. Danke, ihr lieben Lobpreiser. Und ich freue mich sehr, euch zu sehen. Wir haben heute, glaube ich, zwei starke Gottesdienste, werden endlich mal wieder über 100 sein am Wochenende. Langes her, Corona hat uns ein bisschen gezeichnet, aber so langsam schwimmen wir uns, glaube ich, aus dieser Corona-Enge raus. Geht's euch gut? Ja? Ist doch einfach cool, endlich mal wieder singen zu dürfen. Allein das ist, glaube ich, einfach ein Grund, dankbar zu sein. Und dass die EM angefangen hat, wer von euch ist ein bisschen Fußballfan, darf man fragen, ja? Ist auch nochmal Grund, dass die Sonne scheint. Also Wetterbericht für Ulm, sorry, ich habe nur für Ulm geschaut, aber ich glaube, Pforzheim ist nicht ganz viel anders. Es soll immer noch schöner werden, bis es nächsten Sonntag 30 Grad gibt. Also wer Urlaub geplant hat, ist genau richtig. Oder jetzt Urlaub in Pforzheim zu machen, ist auch richtig. Also für alle Sonnenkinder, genießt, ja, so viele Gründe, dankbar zu sein. Und gestern Abend habe ich nicht so richtig das Spiel angeschaut. Also ich kriege die EM auch so ein bisschen am Rande mit. Mal schauen, ob meine Kinder mich noch so wirklich mit reinnehmen. Aber meine Kids saßen am Fernsehen, Dänemark gegen Finnland. Und ich kam dazu und ich sah den besten Spieler, ich kenne längst nicht alle Spieler dort. Von Finnen kannte ich, glaube ich, niemand, von Dänen einige wenigstens. Und ich sah den besten Spieler auf dem Boden liegen und wenig später war das auch in sozialen Netzwerken, alle berichten davon. Und dann hieß es, lass uns gemeinsam beten, Europa betet für Christian Eriksen. Ein junger Mann im Alter von Philipp, kerngesund, bester Gesundheit, Superathlet, Supersportler, der Beste seiner Mannschaft schon viele, viele Jahre, der Superstar, fällt einfach um und ist nicht irgendwie bewusstlos, sondern ist tot. Eigentlich, also noch nicht medizinisch bestätigt, aber sein Herz schlägt nicht mehr. Das, was Leben ausmacht, ist nicht mehr da. Und das Krasse war, das ging über Minuten, über viele Minuten. Ich weiß nicht, wie lange letztendlich, gefühlt eine Viertelstunde. Das war unglaublich lang. Und du hast gemerkt, die Fernsehsender sind völlig überfordert. Niemand ist vorbereitet auf diese Situation. Millionen starren und niemand will was Falsches sagen. Es ist nicht der Raum für Witze und es ist auch nicht der Raum zu sagen, es wird alles gut. Und im Angesicht des Todes spielt Fußball keine Rolle mehr. Auch all die Kommentatoren sagten, wir können eigentlich gar nicht, wir müssen vielleicht sogar die EM abblasen. Warum? Weil ein Mensch plötzlich von uns gegangen ist. Und das ist schon krass. Und was mich auf der anderen Seite irgendwo faszinierte, war die Handhaltung von ganz vielen Menschen. Man schaute in dieses Stadion hinein und viele waren wirklich so in dieser Bewegung. Und was macht man, wenn man so die Hände gefaltet hat? Viele waren wirklich am Beten, andere waren, du hast gemerkt, wie sie sich gegenseitig trösten, wie sie fassungslos sind, weil plötzlich der Tod da ist. Völlig unerwartet. Niemand hat damit gerechnet. Und so ist das Leben. Gott sei Dank lebt er wieder. Aber ich habe meinen Kids gesagt, ich glaube, der ist, und wir waren eigentlich alle so ziemlich sicher, der kann eigentlich nur von uns gegangen sein. Jetzt bin ich dankbar für Europa und für die EM, dass dieser Christian Eriksen, ich verwechsle immer die skandinavischen Namen, die sind so interessant, die gibt es in vorne und rückwärts, dass er weiterlebt. Und was wäre es, wenn es mit uns der Fall wäre? Und da bin ich mitten beim Thema. Letzten Sonntag habe ich den Auftakt der Josef-Reihe gehalten. Und da ging es ganz stark darum, dass dieser Josef eigentlich beides hatte. Dass er einerseits geliebt war vom Vater und das hat ihm sicherlich was gegeben. Er war der Liebling seines Vaters. Die Gründe dafür lagen irgendwo auf der Hand. Er war der erste Sohn der eigentlichen Ehefrau des Jakobs, der großen Liebe. Was hat Jakob seine Rahel geliebt? Er war bereit, für sie zu arbeiten, 14 Jahre lang. Aber Rahel blieb unfruchtbar und er bekam keinen Sohn von ihr. Und als dieser Josef endlich geboren wird, da gehen so viele Gebete in Erfüllung. Das ist wie Weihnachten und Ostern gleichzeitig. Und gleichzeitig ist er wenig später ein Halbwaise, weil seine Mutter bei der Geburt des nächsten Sohnes stirbt. Was tut dein Vater, wenn er weiß, eigentlich ist er alleine? Er versucht irgendwo, Vater und Mutter gleichzeitig zu sein, versucht zu verwöhnen. Und Josef wächst auf und er weiß, ich bin der Liebling des Vaters. Aber das hat ihm nur wenig gebracht, denn auf der anderen Seite war er der verhasste Bruder. Und werd mal gehasst, nicht von einem, nicht von zwei, nicht von fünf, sondern werd mal gehasst von allen anderen. Das ist kein schönes Setting. So, und jetzt ist er unterwegs im Auftrag seines Vaters zu seinen Brüdern und erlebt etwas ganz Traumatisches. Die Brüder fallen über ihn her, als wäre er ein Wild, als wäre er Freiwild, als wäre er, ich weiß nicht, ein Tier. Sie verprügeln ihn. Sie werfen ihn in die Zisterne. Am liebsten hätten sie ihn umgebracht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, allein das zu erleben, löst, glaube ich, bei Menschen ein Trauma aus. Und Josef hätte allen Grund gehabt, traumatisiert zu sein. Psychologen würden sicherlich sagen, dieser Kerl kann nicht anders, als traumatisiert zu sein. Und wer die Geschichte genau liest, der merkt, dass ja, Josef auch das eine oder andere aufzuarbeiten hat. Später, ganz am Ende, wenn seine Brüder kommen, dass er nicht nur sagt, ach, alles easy, alles locker, ich vergebe euch. Und das ist so einfach. Warum? Weil er spürt, er ist wirklich schuld. Mir wurde Schuld angetan. Und das berührt einen, das verletzt einen. Aber dort bleibt es nicht stehen. Er verdankt eigentlich sein Leben nur ihrer Geldliebe. Es ist aufgrund des Geldes, dass sie ihn am Leben lassen, denn als Sklave lebendig bringt er ihn mehr als tot. Und so wird er verkauft, erstmal an die Midianiter, an Sklavenhändler, und er wird wieder verkauft. Und allein diese Szene, wenn man sich die ein wenig vorstellt, müsste bei Menschen etwas Traumatisches auslösen. Stell dir mal vor, dass Menschen kommen und sagen, du bist 10.000 Euro wert, du bist 20.000 Euro wert und der Sklave neben dir ist 100.000 Euro wert. Allein dieser Vergleich muss schrecklich sein, oder? Oder stell dir mal vor, dass Menschen dich begaffen und begutachten und sagen, okay, taugst du auch wirklich? Und vielleicht dabei noch dreckige Witze reißen und herablassen sind, deinen Mund öffnen, so tun, als wärst du ein Vieh. So wird man wahrscheinlich nicht mal mit einem Pferd umgehen, aber so sind Menschen über Jahrtausende mit anderen Menschen umgegangen. Und wenn wir Europäer ein wenig ein Problem haben mit unserer Scheu und manche sich so ein bisschen sehr entblößen am Strand, glaubt mir, dieselben Menschen, die sich da gerne entblößen, wären schockiert, wenn sie das erleben würden, dass irgendwelche Menschen ihnen die Kleider vom Leib reißen würden. Und dass sie mehr oder weniger nackt vor den Leuten stehen würden und dann kommen die Käufer und bieten. Das allein ist traumatisch und Josef hat es erlebt. Heute ist er nicht mehr der Lieblingssohn von seinem Vater, sondern er ist Ware zu kaufen von jedermann, für jedermann, egal wer ihm am meisten bietet. Und eigentlich müsste man sagen, dieser Junge hat eigentlich, ja, das Leben hat es nicht gut mit ihm gemeint, er müsste traumatisiert sein. Wie geht ein Mensch um mit einem Trauma? Entweder er verfällt in Depression oder er fällt in Aggression oder er verfällt in Bitterkeit. Und da gibt es so viele verschiedene Varianten, wie wir Dinge aufarbeiten können. Und dann lesen wir von diesem Josef, Kapitel 39, Vers 2. Der Herr aber war mit Josef, dass er ein glücklicher Mann war. Man kann es auch übersetzen, der Herr aber war mit Josef und so glückte ihm alles. Und wer genau liest, der merkt, beide Übersetzungsvarianten sind wahr, denn sie sprechen die Linie der Geschichte. Der Herr war mit Josef und er war ein glücklicher Mann. Der Herr war mit Josef und es glückte ihm alles. Und dann lesen wir weiter. Und Potiphar sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er unternahm, unter seinen Händen gelingen ließ. Also dieser Mann hatte wirklich Grund zu sagen, ich bin ein Opfer der Umstände. Weißt du, wie das Leben mit mir gespielt hat? Ich rede manchmal mit Menschen und ich empfinde, dass wir als moderne Gesellschaft wirklich in der Falle sind, dass wir uns selbst als Opfer sehen. Irgendein Bruder hat das nicht so nett mit dir gemeint. Irgendwelche Worte hast du gehört. Und ich will das nicht bagatellisieren, denn ich weiß, Worte können verletzen. Ich weiß, man kann ganz schön als Opfer dastehen, wenn andere Menschen es nicht gut mit einem meinen. Das Leben ist nicht immer einfach. Und ich behaupte nicht, dass wir alle ein leichtes Leben haben. Aber dieser Josef ist ein Zeichen dafür, dass wir trotz widriger Umstände dennoch glücklich sein können. Dass obwohl wir eigentlich allen Grund hätten, wirklich unglücklich zu sein, bitter und böse und neidisch und ärgerlich und verzweifelt und am Ende keine Ahnung was, dass wir dennoch irgendwie immer noch gut drauf sind. Und die Lösung liegt ganz, ganz einfach im Text, nämlich da heißt es, der Herr war mit Josef. Und mich spricht diese Geschichte deswegen so an, weil dieses Geheimnis ist nicht die Geschichte eines Universalgenie mit IQ von 180, der irgendwie was ganz Besonderes hat, sondern dieses Geheimnis kann dein Geheimnis sein und ist mein Geheimnis. Was ist das Geheimnis meines Lebens? Dass ich immer gut drauf bin? Ich bin nicht immer gut drauf. Was ist das Geheimnis meines Lebens? Dass alle Menschen mich lieben? Nein, es lieben mich nicht alle Menschen. Was ist das Geheimnis deines Lebens? So, und ich glaube, du brauchst ein Geheimnis, das nicht in den Umständen liegt, weil die Umstände werden sich verändern. Das nicht in deiner Familie liegt, auch nicht in deinem Land oder in was auch immer, sondern das in dir selber liegt. Denn du bist du. Du veränderst dich nicht unbedingt, du verfügst über dich. Deine Freunde mögen sich abwenden, deine Geschwister mögen sich abwenden und vieles mehr. Aber dieses Geheimnis darf dein und darf mein Geheimnis sein. Und ich möchte es wirklich verkaufen als das Erfolgsgeheimnis deswegen, weil es eigentlich die Botschaft Gottes für uns Menschen ist. Gott hat dich und mich geschaffen genau für dieses Erfolgsgeheimnis. Er hat dich geschaffen als Gegenüber für sich. Er möchte dein Freund sein, er möchte dein Gott sein, er möchte da sein. Er hat versprochen, da zu sein, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und er geht weiter, er macht Wohnung in uns, der Heilige Geist wohnt in uns. Jesus sagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Insofern ist Josef eigentlich Neutestamentler im Alten Testament. Und das ist die Wahrheit eigentlich für fast alle Männer und Frauen Gottes, denen wir in dem Alten Testament begegnen, dass sie eigentlich bereits in der Realität von uns leben. Warum? Weil der Heilige Geist in ihnen ist. Weil Gott bei ihnen ist. Amen. Stell dir mal vor, alles meinte schlecht mit dir und du kommst an als Ausländer, du sprichst die Sprache nicht, du bist Sklave, du hast wurdest gerade betrogen, verraten und verkauft von deiner Familie. Und damit ist Josef ein Bild für Jesus, denn all das, was Josef dort erlebt, erlebt Jesus auch. Auf der Suche nach uns, auf der Suche, um uns zu retten, gesandt von seinem Vater für uns, erlebt Jesus genau dasselbe. Nur, dass er dann wirklich sein Leben lässt. Und jetzt landet er dort hier im Haus des Potiphars, hätte Grund gehabt zu sagen, ich bin mit dem Leben am Ende. Mein Leben macht keinen Sinn mehr. Ich verfalle jetzt in irgendeine Art von was auch immer, Aggression, Depression und. Und ich will das nicht bagatellisieren. Wir sind körperlich und so wie unser Körper krank werden kann, so kann unsere Seele krank werden. Und ich glaube, viele Menschen leiden allein in Anführungszeichen unter Corona. Du redest mit den Menschen und die Menschen sagen dir, hey, es geht mir nicht gut und ich würde ihnen raten, geh endlich raus, die Sonne scheint. Ja? Treff Menschen, Sommer der Gemeinschaft. Wir können etwas tun gegen diese Isolation, die wir vielleicht auch auf uns genommen haben. Der Mensch ist für Gemeinschaft gedacht. Deswegen lade ich euch ein, nicht nur in die Gottesdienste zu kommen. Halleluja. Ich lade euch ein, in die Kleingruppen zu gehen. Ich lade euch ein, in 2 Wochen gemeinsam zu picknicken. Warum? Weil es gut ist, wenn wir etwas dagegen tun. Aber nach einem Jahr der Isolation oder nach einem Jahr der Angst, wie viele Menschen hatten Angst, ist deine Seele vielleicht schon irgendwo mitgenommen. Und so wie du körperlich krank werden kannst und deswegen kein Stigma bekommst, kann auch deine Seele krank werden und niemand steht es zu sagen, wie kann man nur? Das ist eine natürliche Reaktion. Die natürliche Reaktion von Josef wäre eigentlich zu sein, ich bin am Ende mit meinem Leben. Also Josef reagiert nicht natürlich, sondern übernatürlich. Und das Übernatürliche an ihm ist, dass Gott da ist. Nun, Josef hatte auch einen Traum und so wie der Traum ihn einerseits erstmal in diese Lage gebracht hat, nämlich er brachte diese Bitterkeit und den Zorn und den Neid, den seine Brüder auf ihn hatten, letztendlich so richtig zur Explosion, als er den Traum erzählt hat, so hielt ihm jetzt dieser Traum am Leben. Eines Tages wird das Blatt sich wieder verändern. Eines Tages, wir sind noch nicht am Ende meiner Geschichte. Träume sind für die Schattenseiten des Lebens gedacht, für die Täler des Lebens, für den Tag, wo wir denken, hey, irgendwie hat das Leben es nicht gut mit uns gemeint. Und Josef hatte den Traum. Aber da lesen wir, aber der Herr war mit Josef und er war ein glücklicher Mann und alles glückte ihm. Und Potiphar sah, dass der Herr mit ihm war. Nun, Potiphar war kein Gläubiger in unserem Sinne, er glaubte nicht an Jahwe. Wer die Bibel ein wenig kennt, der weiß, Josef ist eigentlich am Anfang der Offenbarungsgeschichte Gottes mit dem Volk Israel. Das ist die vierte Generation, es ist noch keine Weltreligion. Wer kennt den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Niemand. Versteht ihr? Es ist eine kleine Sippe da irgendwo. Aber dieser Potiphar merkt, dieser Josef glaubt an Jahwe. Er glaubt an Gott. Und die Ägypter waren ein religiöses Volk. Sie hatten so viele Statuen, so viele Götter und sie beteten all diese Götter an. Also alle waren religiös, aber Josef war anders religiös. Der hatte keine Statue und doch betete er. Der hatte keinen, ich weiß nicht, Tempel, zu dem er dann gegangen wäre oder vielleicht sich freigenommen hat, um hinzugehen, um Gottesdienst zu feiern. Und doch hat er Gottesdienst gefeiert. Und insofern ist Josef ein Neutestamentler an dieser Stelle. Warum? Weil er wusste, Gott ist bei mir. Punkt. Und ich glaube, diesen Reichtum dürfen wir umarmen jeden Tag. Das ist mein Reichtum, dass ich weiß, Gott ist bei mir. Egal, wie die Umstände sind. Wenn ich der King bin oder wenn ich auch ganz unten bin. Und ganz ehrlich, das Leben von Josef ist doch die Achterbahn des Lebens, oder? So ähnlich wie dieser Superstar. Gerade der Held der Mannschaft und wenig später tot. Und Gott sei Dank erlebt, ja? So, vielleicht müssen wir es nicht ganz so krass erleben, aber Josef erlebt es so krass. Und jetzt kommt er dort an, als Fremder, spricht die Sprache nicht, kennt die Sitten nicht, kennt die Kultur nicht. Und er macht Karriere in diesem fremden Land. Und Potiphar sieht, Gott ist mit diesem Josef. Wie sieht er es? Und ich glaube, ein Ansatz, wie er sieht, ist, Josef ist immer noch gut drauf. Er ist immer noch fröhlich. Er hat immer noch Hoffnung. Und vielleicht ist Hoffnung das Stichwort. Dort, wo andere Menschen keine Hoffnung haben, dort, wo andere Menschen nicht wissen, was kommt, haben wir Christen eine Hoffnung. Der Himmel wartet auf uns. Ich kann dir nicht sagen, was in 5 Jahren kommt und ich weiß auch nicht, was in 10 Jahren kommt, aber ich weiß, der Himmel wartet auf mich und auf dich. Amen. Das ist doch die Hoffnung, die wir haben. Nicht, dass es alles schöner oder schlechter wird. Und viele Christen schauen so sehr auf heute und denken, oh, was kommt heute? Ich habe eine Hoffnung. Amen. Der Himmel wartet. Und ich habe eine Hoffnung, die darin besteht, dass Gott heute bei mir ist. Er ist da. Halleluja. Und dieselbe hast du auch. Warum? Weil Jesus es uns versprochen hat. Also Josef hatte fast alles verloren. Übrigens hat er eigentlich auch verloren, dass er einen Vater hatte, denn der Vater dachte, er ist tot. Er hat fast alles verloren, aber was er nicht verloren hatte, war das Entscheidende, das Wissen, Gott ist bei mir. Und das hebt ihn eigentlich aus dieser grauen Masse heraus. Das war das Besondere. Und vielleicht fiel es nicht sofort auf. Josef war schön, das fiel sofort auf. Josef war ein Ausländer, das fiel sofort auf. Aber dass Josef an Gott glaubte, das fiel vielleicht nicht am ersten Tag auf. Potiphar hat es beobachtet. Und irgendwann fiel ihm auf, warum ist dieser Kerl so gut drauf? Und er fing an, darüber nachzudenken. Und er merkte, dieser Mensch hat Hoffnung. Dieser Mensch ist dienstbereit. Dieser Mensch lässt sich was sagen. Der muss nicht erstmal gebrochen werden wie alle anderen Sklaven, um sich dem Willen zu fügen. Denn an für sich ist es was ganz Abnormales, dass du den Willen eines anderen leben musst. Da würden wir alle sagen, nein, danke, wir Westeuropäer auf jeden Fall. Und hier ist dieser junge Mann und er fügt sich in dieses System. Er rebelliert nicht. Hey, wir feiern die Menschen, die rebellieren. Ich auch. Die sagen, nein, aber ich bin mein eigener Mann. Und Josef ist dort. Und er ist bereit, sich was sagen zu lassen. Er ist teachable. Also all die Werte, für die wir Freikirchler stehen und ich glaube, die für viele Kirchen stehen, hat Josef vorbuchstabiert. Er ist da, er ist dienstbereit, er ist gut drauf, er denkt mit, er ist fleißig. Und ich glaube, genau das hat Potiphar gesehen. Potiphar sah, dieser Josef hat was, er glaubt an Gott. Ich sehe seinen Gott zwar nicht, aber er redet mit diesem Gott und das macht was mit ihm. Das hat er gesehen und was er auch gesehen hat, ist, alles, was Josef anfängt, das gelingt. Wie macht man Karriere in einer Firma? Du kommst rein und bist von dem Untersten gleich der Chef, wahrscheinlich nicht, sondern dir wird etwas anvertraut und du machst es gut. Du gibst dein Bestes. Du gehst da nicht einfach hin, sondern du bemühst dich. Du willst es gut machen. Du lässt dir was sagen. Du bist teamfähig. Du bist konfliktfähig. Und weil du in dem kleinen Gut bist, setzt der Herr oder der Chef oder wer auch immer dich über mehr. Und so geht es weiter. Und diese Karriere ging relativ schnell. Und wenig später, und das ist allein skurril, wird ein Ausländer der Chef im Haus des Potiphars. Übertragen auf unsere Realität ist, du kommst an als Ausländer in unser Land und bist innerhalb von kurzer Zeit der Chef für 100 Personen. Schon mal erlebt? Ich habe es noch nie gehört. Das ist skurril. Also in unserer Ulmer Gemeinde haben wir viele Kameruner, die wirklich Karriere gemacht haben. Sie kamen hier an als Studenten oder haben im Ausland studiert und wenig später haben sie ihre Karriere gemacht und haben alle ihr schönes Einfamilienhaus, doppelte Gehälter und du siehst es an und kannst einfach nur sie beglückwünschen. Als Ausländer hierher gekommen und es geht ihnen wirklich gut. Warum? Weil sie ihr Bestes gegeben haben und Gott es gesegnet hat. Auch unser Land es nicht ihnen neidet, sondern da ein Rahmen ist, wo sie ihre Gabe einsetzen können. Darüber freue ich mich. Aber die Geschichte von Josef ist noch ein bisschen mehr. Und alles, was Josef anfasste, das gelingt. Vielleicht will ich diesen Punkt noch einmal betonen. Glück hängt nicht an den Umständen. Der Segen Gottes hängt nicht an den Umständen. Manche Leute definieren den Segen Gottes als Gesundheit. Andere Leute definieren den Segen Gottes als Reichtum. Andere Leute definieren den Segen Gottes als Schönheit. Und all das ist von Gott. Denn alles, was wir haben, kommt von Gott. Amen. Alles. Punkt. Aber all das ist nur bedingt der Segen Gottes. Es kann sein, dass der eigentliche Segen Gottes der ist, dass du, obwohl du ungesund bist, obwohl du krank bist, obwohl du nicht reich bist, obwohl du nicht frei bist, obwohl die ganzen Umstände scheiße sind, du dennoch gut drauf bist. Das ist der Segen Gottes. Gott selbst ist der Segen. Die Bibel sagt, dass Jesus die Gabe Gottes ist an uns Menschen. Und das ist der Segen, den er eigentlich jedem von uns geben möchte, zu sagen, ich bin bei dir. Schau auf mich, du musst nicht alleine leben, du darfst mit mir leben. Amen. Hey, das macht einen Unterschied. Und Josef ist gesegnet. Warum? Weil er Karriere macht? Nein, weil Gott bei ihm ist. Und weil Gott bei ihm ist, sind die Umstände zwar da. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir müssen nicht durch unseren Glauben die Umstände umdeuten. Corona hat uns alle getroffen, ob Christ oder nicht, oder? Auch Christen sterben an Krebs. Also wir müssen nicht nur, weil wir an Gott glauben, anfangen alles irgendwie komisch zu und werden dabei letztendlich unglaubwürdig, sondern die Umstände mögen genau dieselben sein wie ohne Gott. Wir tragen auch Masken, wir müssen auch die Anstand, alles, obwohl wir Christen sind, es ändert sich gar nichts, aber wie es innerlich ist, das verändert etwas. Und dieses Geheimnis gilt nicht für Josef, sondern es gilt dir und es gilt mir. Und dann lesen wir einen kleinen Satz. Josef war schön von Gestalt und Aussehen. Ich glaube, so mancher Teenie-Junge würde das gerne über sein Leben als Motto haben. Schön von Gestalt und Aussehen. Und wie viele Mädchen würden viel davon geben, dass sie das selber denken. Und dann sagen wir, Gott sagt es über dein Leben, du bist schön, du bist gewollt, aber sie empfinden das nicht. Und wir als Umfeld dürfen das unbedingt sagen, denn die Menschen sind schön. Amen. Gott hat sie geschaffen, wunderbar geschaffen. Du bist wunderbar gemacht. Und das sagt Gott dir und das dürfen wir sagen. Aber unsere Gesellschaft sagt es nicht allen. Und manchmal spürt der Einzelne das eben nicht so. Aber von Josef heißt es, er war schön von Gestalt und Aussehen, eine Gabe. Und wie jede Gabe ist sie eine Verantwortung. Und wenig später lesen wir, und es begab sich, dass seines Herrn Weib ihre Augen auf Josef warf und sprach. So. Und wir merken, ouch, jetzt wird's interessant. Wie gehst du damit um, wenn du schön bist und nette Blicke dich erwischen? Sonst du dich in diesen Blicken? Sagst du, wow, ich komme gut an bei der Damenwelt, ich komme gut an, das ist schön. Und natürlich brichst du nicht die Ehe und natürlich gehst du geradlinig, aber du genießt einfach diese Blicke. Und von Josef lesen wir das nicht. Sondern Josef widersteht genau dieser Versuchung. Er sagt, nein, danke, das ist nicht für mich. Das Problem von Josef ist, er war nicht in deiner Lage, sondern er war in seiner Lage. Du kannst fliehen, du kannst ausweichen. Er konnte nicht fliehen. Er war gefangen, er war ein Sklave, er war in diesem Haus. Er konnte nicht sagen, da will jemand was von mir und das finde ich nicht so cool, also gehe ich da nicht mehr zur Arbeit. Er konnte auch nicht kündigen. Er war ein Sklave des Hauses. Er war dieser Frau quasi ausgeliefert. Und einerseits vielleicht als Mann, und er hatte nicht unbedingt die Perspektive zu heiraten, irgendwo auch eine Versuchung, auch schön. Sexualität ist so eine starke Gabe, die Gott den Menschen gegeben hat. Und diese Frau muss nicht alt und grau und keine Ahnung was gewesen sein, sondern möglicherweise war sie genauso hübsch wie er und wollte was von ihm. Und das lesen wir. Und es begab sich, dass seines Herrn Weib ihre Augen auf Josef warf und sprach: Schlaf mit mir. Und was tut er? Er widersteht. Und warum widersteht er? Die Bibel sagt, er wusste, dies ist eine Sünde gegenüber meinem Herrn und dies ist eine Sünde gegenüber Gott. An dieser Stelle, glaube ich, ist so wichtig, dass unsere Herzen geeicht sind. Nicht erst, wenn wir in Versuchung kommen, sondern im Vorfeld. Josefs Herz war nicht geeicht, als er dort war, sondern im Vorfeld wusste er, was ist richtig und was ist falsch. So, die Frau eines anderen ist nicht meine Frau. Und das, dementsprechend, er weiß, was ist richtig und was ist falsch. Und ich glaube, für uns, übertragen auf unser Leben, es ist wichtig, dass wir wissen, was richtig und was falsch ist. Und wenn unser Chef kommt und irgendwas will, was nicht richtig ist, dann müssen wir nicht sagen, machen wir. So, und jetzt können wir in viele Sachen hineinlesen. Aber dieser innere Kompass, den Gott uns gegeben hat, der nicht nur unser Gewissen ist, sondern tatsächlich auch Prägung durch Gottes Wort, den haben wir. Und wenn du weißt, was richtig ist, dann eiche dein Herz, diesen richtigen Weg zu gehen. Ich glaube, dass Josef sein Herz schon ganz lange darauf geeicht hatte, zu sagen, ich lebe geradlinig für Gott. Egal, was es mich kostet. Und jetzt ist die Versuchung da und er sagt, sorry, ich werde nicht sündigen gegenüber meinem Herrn. So, wer sich ein bisschen reindenkt, der merkt, egal, was Josef getan hätte, aus dieser Nummer kommt er nicht raus. Es ist keine schöne Geschichte. Ja, hätte er sich eingelassen, wäre er wenig später wahrscheinlich eben doch, wäre es rausgekommen, was dann? Ja, also das war jetzt nicht nur nett. Hätte er sich nicht eingelassen, hätte er quasi dieser Versuchung widerstanden, wäre er zur Wahrheit gestanden, dann würde er vielleicht auch einen Preis zu zahlen haben. Und genauso kam es auch. Und dann lesen wir, unser Trieb solche Worte gegen Josef täglich. Sexualität sollte ja nicht gegen sein, sondern für, oder? Aber hier treibt eine Frau diese Worte gegen täglich. Warum? Weil es nicht um Liebe geht, sondern es geht um reine Begierde, es geht um Macht, es geht um Besitzen, es geht um Lust, es geht um sie selber, es geht um Egoismus. Und er widersteht dem Ganzen und er bleibt sich treu. Und hier kommt diese Worte und er weicht aus. Er tut sein Bestes, er kann nicht fliehen, aber er weicht aus, bis sie eines Tages so weit ist, dass sie sagt, so und jetzt bist du mein, okay? Und sie schnappt sein Gewand. Und an der Stelle lesen wir von Josef, dass er wegrannte. Aber wohin? In die andere Ecke des wo auch immer. Er konnte nicht wirklich fliehen. Er wird fälschlicherweise beschuldigt und er landet im Gefängnis. Vom Sklave zum Gefängnis. Es geht nicht wirklich aufwärts, sondern abwärts. Wobei, als Sklave war er ja der Top-Sklave. Also Achterbahn. Nicht frei, aber dennoch Chef über viele andere, Vorarbeiter. Der Segen Gottes war da. Und jetzt ist er da im Gefängnis und ich höre die Stimmen. Die Stimmen, die sich aufmachen und der Teufel, der redet, ist derselbe damals wie heute. Und er gebraucht dieselben Waffen. Und was er sagt ist, na, was hat dir deine Treue gebracht? Was hat dir dein Gott gebracht? Was ist der Lohn für deinen Fleiß, für deine Hingabe? Jetzt bist du nicht nur Sklave, nicht nur verraten, verkauft von deinen Brüdern, sondern als Verbrecher, als versuchter Vergewaltiger ins Gefängnis geworfen. Bring dich um. Das Leben hat eh keinen Sinn. Für wen lebst du? Und wie kann man in diesem Loch überleben? Nun, ein Gefängnis ist, glaube ich, nirgendwo in dieser Welt schön. Aber es gibt Orte, wo es vielleicht besonders hässlich war. Und ich kann mir vorstellen, in Ägypten war es wirklich besonders hässlich. Dass da die politischen Gefangenen, politischen Gegner und ich weiß nicht, wer also wirkliche, in Anführungszeichen, böse Menschen waren. Mörder, Diebe. Und Josef kommt als einer, der eigentlich bis dato nichts großartig falsch gemacht hat, der Versuchung widerstanden ist, der sagte, nein, ich werde eben nicht sündigen gegenüber meinem Herrn. Er landet dort. Was tut er jetzt? Und er hört all diese traurigen, falschen Stimmen. Und er hätte sie glauben können. Aber der Herr war mit Josef. Und ich glaube, dieses Geheimnis ist so gut, es gilt auch uns. Und wenn sich Stimmen aufmachen, welche Stimmen auch immer, ob es die Stimmen unseres Verstandes sind, nicht alle Stimmen, nicht alle Gedanken, die wir hören, sind immer teuflisch. Ob es die Stimmen der Medien sind, ob es die Stimmen der Nachbarn sind, ob es keine Ahnung was. Wir dürfen sie eichen mit der Wahrheit von Gott und dürfen sagen, was will ich glauben? Und die Wahrheit ist, äußerlich hat er alles verloren. Verraten, verkauft, Sklave, gefangener Sklave, kann es tiefer gehen? Eigentlich nicht, oder? Und im Gefängnis ist Gott bei ihm. Wisst ihr, ich liebe so Sonntage. Ich liebe so eine Phase, wo Gemeinde wieder wächst, zumindest äußerlich. Ja, man weiß, da sind ein paar, die kommen. Ja, heute ist ein guter Sonntag, ja. So als Pastor freue ich mich. Ist so. Ich freue mich, ja, es geht wieder voran. Hurra, schön. Aber ich glaube, dass Gott da ist für die, auch für die schönen Tage, aber ganz besonders für die traurigen Tage, ganz besonders für die harten Tage, für die Kerkertage. Und Josef hatte einen Traum. Und dieser Traum hielt ihm am Leben. Er wusste, eines Tages wird sich das Blatt ändern. Dieser Traum war nicht von mir, das habe ich mir nicht eingebildet. Es kommt der Tag, da werden meine Brüder kommen und sich vor mir verbeugen. Da wird mein Vater kommen. Träume sind für die schwierigen Zeiten des Lebens. Und vielleicht hat Gott dir irgendeine Vision, irgendeinen Traum im Leben gegeben. Dann halt daran fest, auch wenn es momentan nicht danach aussieht. Aber sein Geheimnis war nicht der Traum. Da lesen wir nicht, und der Traum war mit Josef. Sondern der Herr war mit Josef. Wir dürfen Träume haben, die sind gut. Wir dürfen gute Worte haben, in unserem Herzen gespeichert haben, die andere Menschen über uns ausgesprochen haben, die wir von Gott gespürt haben. Aber wir dürfen wissen, dass wir wissen dürfen, dass Gott bei uns ist. Versteht ihr den Unterschied? Und das eine ist eine Sicherheit, eine ganz, ganz tiefe Sicherheit. Gott hat versprochen, bei dir zu sein, egal wie die äußeren Umstände sind. Aber der Herr war mit Josef. Und der Herr war mit dir und ist mit dir. Und das ist so gut, dass wir alle an dieser Stelle solche Josef sein dürfen, die wissen, wir sind nicht allein. Und vielleicht spüren wir es gar nicht, aber Gott ist dennoch da. Und wir dürfen es annehmen. Wir dürfen sagen, Gott, danke, dass du da bist. Du hast es verheißen. Ich habe den Eindruck, dass dieser Gedanke, diese Linie Gott so wichtig ist, dass er uns fast auf jeder Seite der Bibel begegnet. Er möchte bei uns sein. Er möchte mit uns sein. Er möchte den Unterschied machen in deinem Leben. Und das gilt nicht dem Josef, sondern das gilt dir, das gilt mir. Amen. Der Herr ist mit uns. Und jetzt im Kerker, da lesen wir, und der Herr war mit Josef, er wandte ihm das Wohlwollen und die Gunst des Gefängnisleiters zu. Was auch immer dieser Junge hatte, er sah gut aus, er war intelligent. Aber spielt das eine Rolle im Gefängnis? Er hatte Charisma. Ich meine, als Neuling im Gefängnis bist du eigentlich ein Nobody, ja? Aber er hatte etwas. Und er hatte vor allem etwas, das die Gunst der Oberen irgendwo angezogen hat. Ich weiß nicht, was es war. Ich vermute, es war einfach Gott. Und es war vielleicht auch sein Charakter, dass er nicht über Leichen ging, dass er geradlinig war, dass er nicht an sich dachte, sondern dass er an sich und an die anderen dachte. Dass er eben nicht nur auf seinem Vorteil aus war. Und wenig später lesen wir, und diesen Satz, ich finde ihn gigantisch, und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Ist das verrückt? Du kommst im Gefängnis an und wenig später bist du der Chef vom Gefängnis. Eigentlich bist du der Insassen, aber das, was man tut, das veranlasst du. Warum? Weil du mit Manipulation arbeitest, weil du mit Gewalt arbeitest, weil du der Schlimmste bist, wie wir in manchen Filmen kennen, weil du von den Brutalen der noch Brutalere bist und weil du eine Angst und mit einer Herrschaft der Angst arbeitest. Nein, sondern weil die Menschen spüren, deine Leitung tut gut. Deine Ideen und das, was du umsetzt und das, was man gemeinsam umsetzt, ist gut für alle. Da heißt es nicht, und alles, was im Gefängnis tat, das tat Josef. So leben manche Pastoren und sie kippen um und denken, scheiße, ich habe mein Bestes gegeben, es hat nicht ausgereicht. So leben auch manche Christen, sie denken immer, sie müssen es tun. Aber die Lösung ist, du musst nicht alles tun. Aber du darfst ein Teil von dem gemeinsamen Tun sein. Das veranlasste Josef und sie taten es gemeinsam zum Wohl für alle. Amen. Und die Menschen profitierten von Josef. Sie vertrauten ihm. Sie kamen mit ihren Sorgen. Sie kamen am Ende mit ihren Träumen. Ich meine, wem verrätst du so das Innere deines Lebens? Eigentlich nur eine Person, der du vertraust, oder? Und genau das erlebt Josef. Warum? Weil die Menschen spüren, der hat etwas. Der hat Gott in sich. Der ist zuverlässig. Er ist keine Petze. Ich sag dir mal was. Und wenig später weiß es die ganze Welt. Sondern es blieb offensichtlich bei Josef. Er war ein Seelsorger, ein Gefängnisseelsorger als Insasse. Aber nicht nur ein Gefängnisseelsorger, sondern ein Gefängnismanager. Und wir merken, Josef ist gesegnet, unabhängig vom Ort. Unabhängig vom Status. Später wird er irgendwann mal Regent über Ägypten. Aber wo hat er gelernt zu leiten? Im Gefängnis. Im Haus des Potiphas als Sklave. Wo hat er gelernt zu delegieren, zu dirigieren? Wo hat er gelernt, Leitung auszuüben? Nicht erst, als er der Premierminister, der Oberste des Landes war, sondern in ganz widrigen Umständen. Und irgendwann ist er ready, dass Gott ihn ja wirklich erheben kann, dass er zum Retter Ägyptens wird. Warum wird er zum Retter Ägyptens? Weil Gott bei ihm ist. Egal ob hoch oder tief, das Geheimnis ist immer dasselbe. Der Herr ist, der Herr ist, der Herr ist, der Herr ist. Wisst ihr, wenn wir unsere Biografie schreiben und wenn wir manchmal reden, dann empfinden wir den Segen Gottes dann, wenn wir auf der Sonnenseite des Lebens sind und dann kommen die Schattenseiten des Lebens. Aber Gott sieht es ein wenig anders. Der Herr ist immer bei dir. Immer. Punkt. Und auch ein trauriger Tag ist ein guter Tag. Auch ein Tag der Versuchung kann ein guter Tag sein, wenn du der Versuchung widerstehst, oder? Eigentlich kann jeder Tag ein guter Tag, sollte jeder Tag, darf jeder Tag ein guter Tag sein. Warum? Weil die Sonne immer scheint? Nein, weil das der äußere Segen ist. Der eigentliche Segen ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Lass uns beten. Jesus, danke von ganzem Herzen für Josef. Danke für dieses Geheimnis. Und ich möchte es so gerne umarmen, immer wieder neu. Jesus, und ich möchte so gerne so ein Mensch sein wie Josef, der weiß, egal wie die Umstände sind, ob alle mich lieben oder alle mich hassen, ob alle mich feiern oder ich der Buhmann der Nation bin, ob ich fälschlicherweise angeklagt werde für Dinge, die ich nicht getan habe oder die ganze Welt mich als Retter feiert. Jesus, ich möchte wissen, dass mein Glück darin besteht, dass du für mich bist und dass mein Herz ausgerichtet ist, dein Diener zu sein. Und weil du für mich bist, bin ich dein Diener. Und weil ich dein Diener bin, bin ich ein Diener der Menschen. Gott, hilf, dass unser Blick nicht nur auf unser Leben gerichtet ist, sondern hilf, dass unser Blick auf dich gerichtet ist. Und wenn wir auf dich schauen, dann wenden deine Augen, unsere Augen schnell zum Bruder, zur Schwester, zum Nachbarn. Und dann dürfen wir ein Teil der Lösung Gottes sein für diese Menschen. Jesus, danke, dass Josef die Menschen nicht taxiert hat und gesagt hat, Pharao, dem diene ich gerne, Potiphar auch, aber diesen Menschen im Gefängnis, die sind es nicht wert. Sondern danke, dass er ein Diener der Menschen war, dass er gerne anderen Menschen gedient hat. Gott, danke für diesen Charakter, danke für dieses Herz und danke für deine Gegenwart in seinem Leben. Ich habe zwei Fragen mitgebracht und ich lade uns ein, unsere Augen zu schließen vor Gott. So, die erste Frage ist eine Frage, wo wir eigentlich uns alle melden dürfen. Nämlich die Frage, hast du dieses Geheimnis in deinem Leben? Der Herr ist mit dir. Und das macht den Unterschied. Und wenn du sagst, hey, das ist mein Geheimnis, dann darfst du mal deine Hand heben. Und wie gesagt, an der Stelle wünsche ich, dass all unsere Hände hochgehen, weil das sind Christen. Christen sind Menschen, die sagen, Gott ist mit mir. Ich weiß es. Ich habe mein Leben ihm anvertraut. Und er hat gesagt, ich bin sein. Er geht mit mir. Er gibt mir seinen Heiligen Geist. Vielleicht sagst du, Pastor, warum willst du meine Hand? Ich will deine Hand für dich, damit du weißt, dass Gott bei dir ist. Nicht für mich. Ich will, dass du weißt, dass Gott bei dir ist. Dass das, was er dir die ganze Zeit zuruft, dass es er auch äußerlich bekennst. Ja, der Herr ist mit mir. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus, dass du bei uns bist. Danke, Jesus. Die zweite Frage, und wir dürfen nochmal reagieren. Wer ist der Mensch, der sagt, eigentlich gehört Gott gar nicht zu mir und ich nicht zu ihm. Ich kenne ihn gar nicht. Aber dieser Josef, der fasziniert mich. Und diesen Gott des Josefs möchte ich kennenlernen. Diesen Jesus möchte ich kennenlernen. Ich möchte erleben, dass jemand bei mir ist in all meinen Umständen ob hoch oder tief, dann darfst du heute diesen Gott annehmen in dein Herz. Du darfst heute sagen, Jesus, ich will dein Kind sein, dein Nachfolger sein. Ich will dich Herr nennen dürfen. Ich will dieses Geheimnis in mein Leben annehmen, dass du bei mir bist. Ist da jemand? Wir haben alle unsere Augen geschlossen. Dann darfst du dich mal melden und sagen, hey, dieses Geheimnis, ich will es annehmen für mich heute. Und die nächste Frage, und die ist mir auch wichtig. Wer von uns ist noch nicht getauft und weiß, eigentlich steht diese Taufe schon lange an? Ich habe am Dienstag darüber gepredigt, weil wir in 2 Wochen Taufe hier feiern. Und ich fände es schade, wenn du nicht getauft wirst, wenn du eigentlich ein Taufkandidat, Kandidatin sein könntest. Wisst du, da wird kein Engel vom Himmel kommen und der Heilige Geist wird nicht plötzlich vor dir stehen und sagen, meine Tochter, jetzt ist Zeit, sondern der Bote Gottes, und das bin ich heute, sagt dir einfach, es ist Zeit, sich taufen zu lassen. Warum? Weil es der allgemeine Auftrag ist für uns alle. Alle, die an Jesus glauben, jeder, der sagt, ich bin Christ, darf sich taufen lassen. Und wenn du noch nicht getauft bist, lade ich dich ein, dass du nach Hause gehst und überlegst, ist das nicht dran? Dann meldest du dich entweder per Mail oder Telefon oder auch gerne jetzt. Die nächste Taufe ist Anfang August. Ich fände es schade, wenn du Dinge auf die lange Bank schiebst, die man eigentlich an einem Tag machen kann. Und ich glaube, Taufe ist so ein Schritt, da müssen wir nicht lange warten, sondern sagen, wir sind gehorsam. Und Herr, ich danke dir dafür. Danke dir für die vielen Menschen, die ja dieses Zeichen gesetzt haben vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und ich bete für all unsere Churches und ich bete für jeden Einzelnen, dass wir nicht stolz sind, dass wir nicht hartherzig sind, sondern dass wir demütig uns unter dein Wort stellen, in deinem Namen. Und ich segne euch, eine Sonnenwoche wartet auf euch. Das ist nicht der Wetterbericht, aber die äußere Sonne scheint und ich glaube, die innere Sonne, nämlich Gott, will auf jeden Fall in euer Herz hineinscheinen. Amen.